Meilenstein für den Widerstand. Das alternative EF in Prag beginnt. Scholz stellt die Vertrauensfrage. Doch die Neuwahlen folgen dem Plan der Globalisten. Biden schützt die Täter. Mit einem miesen Trick stürzt der scheidende US-Präsident Millionen Corona-Opfer in die Verzweiflung. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Endlich ist es soweit. Das alternative EF in Prag geht über die Bühne. Getreu dem Motto Bilder einer freien Welt von morgen diskutieren mehr als 40 Fachleute aus Medizin, Justiz, Wirtschaft und Medien über ihre Vision für eine Welt nach dem Globalismus. Noch in dieser Woche werden alle Beiträge der hochkarätig besetzten Gesprächsrunden veröffentlicht. Auf 1 hat für Sie die ersten Eindrücke vom Begrüßungsabend festgehalten.
Das Alternativ-WEF wird nun tatsächlich Wirklichkeit. Der Anfang ist gemacht und unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen geht das erste Treffen in der tschechischen Hauptstadt Prag über die Bühne. Das Weihnachtswunder der alternativen Szene wird damit wahr, dank ihrer Unterstützung. Unter der Schirmherrschaft des ehemaligen tschechischen Präsidenten Václav Klaus diskutieren rund 40 Größen der Freiheitsbewegung, wie eine bessere Zukunft aussehen und Wirklichkeit werden könnte. Unter dem Motto Bilder einer freien Welt von morgen skizzieren die Fachleute aus unterschiedlichen Gebieten, wie etwa eine bessere Medizin von morgen aussehen sollte. Die Aufbruchstimmung unter den vielen prominenten Teilnehmern ist förmlich spürbar. Aber was ist dieses neue Alternativ-WEF?
Also das Alternativ-WEF bedeutet für mich insofern sehr viel, weil das WEF ist ja gar nicht the world. Da treffen sich ja Reiche und Schöne, die sich selbst bestimmt haben, dass sie die Welt in da, wo es weh tut, korrigieren wollen oder neu organisieren wollen. Und hier sind tatsächlich Leute, die im richtigen Leben ihren Mann stehen. Von daher ist es für mich ein überfälliger Anfang, dass die Bodengruppe, nenne ich sie mal, sagt, ich glaube, wir sollten einen Gegenentwurf zu dem formulieren, damit Menschen auch merken, dass man die Welt auch ganz anders gestalten könnte. Von daher ist es eines sich selbst autorisieren. Hier sehen wir keine Untertanen, hier sind Bürger. Und das unterscheidet uns, weil wir ja einer Republik eben sind. Und jemand, der in einer Republik lebt und als Bürger behandelt werden sollte und will, der muss sich auch dahin stellen, sagen, ich mache das jetzt selbst. Und hier sind lauter Macher. Also ist das wunderbar.
Eine großartige Chance, sich zu treffen, zu vernetzen, auszutauschen, zu planen, kennenzulernen, zu planen. Und zwar mit den nachweislich besten und aktivsten Köpfen des Widerstandes seit 2020.
Das ist eine bemerkenswerte Veranstaltung, die mir immer in Erinnerung bleiben wird. Einmalig und einzigartig.
Das Alternativ-WEF bedeutet für mich, dass wir tatsächlich es jetzt geschafft haben, ein Gegenmodell zu den verschiedensten globalistischen Thinktanks zu entwickeln, eine neue Denkfabrik, wo wir viele gute Köpfe der Freiheits- und Aufklärungsbewegung zusammengerufen haben und jetzt tatsächlich, sie sind unserem Ruf gefolgt, sie sind hier. Wir starten das jetzt und es bedeutet für mich, dass wir wirklich die Kooperation, die Zusammenarbeit über die einzelnen Egos stellen, dass wir einzelne, individuelle, starke Persönlichkeiten und Gruppierungen und Projekte bleiben, aber wir uns zielgerichtet, wenn es um eine gemeinsame Bedrohung geht, zusammenschließen. Das ist das wesentliche Signal, das wir heute bei diesem ersten Starttreffen, es ist ja nur der Auftakt, heute aussenden wollen. Und wenn ich jetzt sehe, wer hier am Begrüßungsabend schon hier ist, dann wird uns das gelingen.
Ja, das AWF bedeutet für mich Aufbruch. Wir sehen hier viele Menschen, die zusammengekommen sind, die sich über Corona, über die Corona-Maßnahmen kennengelernt haben, vernetzt haben. Es wurde immer wieder probiert, uns zu spalten. Und heute ist auch ein großartiger Tag des Aufbruchs, nämlich alle gemeinsam für die Freiheit.
Und wie lässt sich dieser gemeinsame Kampf für die Freiheit verwirklichen? Was braucht es dafür aus der Sicht der hochkarätigen Gäste beim Alternativ-WEF?
Ich wünsche jedem Zuschauer, der dieses Video anschaut, dass sie das machen, was wir hier heute machen, nämlich Spaltungen abbauen, lokal vernetzen, sich miteinander aus der Anonymität herauskommen, sich Vertrauen schenken, gegenseitig in die gleiche Richtung ziehen und so Veränderungen für diese Welt zu schaffen.
Was wünschst du all den Menschen, die jetzt dieses Video sehen? dass sie diese entscheidenden Botschaften aus diesem alternativen WEF mitnehmen, verbreiten, sodass wir in absehbarer Zeit diese Welt wieder vom Kopf auf die Füße stellen.
Ich wünsche den Menschen, dass, wenn die nächste Krise kommt, sie sich trauen, Nein zu sagen. Wenn sie irgendetwas nicht machen wollen, dann sollen sie es nicht tun. Seid keine Mitläufer, zeigt in der Öffentlichkeit Widerstand, wenn ihr der Überzeugung seid, dass es dieses Mal gilt, nicht mitzumachen und vielleicht auch, dass man aufhört, sich von außen so sehr beeinflussen zu lassen, von Framing, von Kontaktschuld. Wenn ihr eine Meinung habt, sagt sie.
Von den Zuschauern freier Medien würde ich mir eine vorurteilsfreie Betrachtung wünschen, selber recherchieren, sich davon ein Bild machen, ob das denn jetzt stimmt, was hier gesagt wird. Und wenn man zu der Erkenntnis kommt, ja, da ist was dran, endlich in die Handlung zu kommen, wie auch immer die aussehen mag. Da hat jeder seine eigenen Möglichkeiten, in die Aktion zu kommen, sei es durch zum Beispiel finanzielle Unterstützung oder durch Aktivismus, ehrenamtliche Arbeit oder indem man einfach nur diese Informationen auf welche Art und Weise auch immer weiter verbreitet. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ab heute sendet auf 1 alle Inhalte des Alternativ-WEF in Prag. Heute sehen Sie die Eröffnung und das Panel Demokratie von morgen. Natürlich exklusiv unter www.auf1.tv. Es war eine besondere Ehre für auf 1, den früheren tschechischen Minister und Staatspräsidenten Václav Klaus als Ehrengast auf dem alternativen WEF begrüßen zu dürfen. Als aktiver Politiker führte er sein Land einst in die EU und trat bei Klaus Schwabs elitärem Zirkel in Davos auf. 20 Jahre später hat ihn die Erfahrung die Abkehr vom Globalismus gelehrt. In seiner Eröffnungsrede auf dem AWEF in Prag warnte er nun deutlich vor dem Ziel Brüssels, einen europäischen Superstaat zu errichten. Doch er verrät auch, wo er noch Hoffnung sieht.
Als Ministerpräsident und Staatspräsident der Tschechischen Republik habe ich, das muss ich gestehen, die Tschechische Republik in die EU gebracht. Als postkommunistisches Land hatten wir vor einem Vierteljahrhundert keine verständliche und erklärbare Alternative. Mein bekannter Versuch, im letzten Moment die Notbremse zu ziehen und den Vertrag von Lissabon nicht zu unterschreiben als Staatspräsident, war vergeblich. Als Konsequenz davon hat sich die europäische Integration in den letzten Jahren und Jahrzehnten definitiv in eine politische Unifikation verwandelt. Die Idee der freundschaftlichen und für alle vorteilhaften Zusammenarbeit der souveränen europäischen Länder gehört schon nur die Vergangenheit an. Ich bin bestimmt nicht der Einzige, der sagt, dass sich der gesamte Westen, insbesondere Europa, im Niedergang befindet. Die Herausforderung unserer Zeit besteht darin, zu verhindern, dass sich der heutige Niedergang auch morgen fortsetzen wird. Konferenzen wie die heutige hier können damit hoffentlich helfen.
Mit dem Alternativ-WEF in Prag hat auf 1 die Globalisten direkt herausgefordert. Denn unser Sender tritt den wahren Herrschern im Hintergrund selbstbewusst entgegen und reißt ihnen die Maske vom Gesicht. Doch das können wir nur mit Ihrer Hilfe, dank Ihrer auch künftigen Spenden. Wie Sie den Kampf um die Wahrheit ermöglichen können, erfahren Sie unter www.auf1.tv/unterstützen. Mit einer Wahlkampfrede hat der deutsche Kanzler Olaf Scholz heute im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt. Die Entscheidung war Voraussetzung für die Auflösung des Parlaments und damit vorgezogene Neuwahlen am 23. Februar. Favorit für den Urnengang ist die Union mit ihrem Kanzlerkandidaten Friedrich Merz. Der frühere BlackRock-Manager liegt bei seinen persönlichen Umfragewerten jedoch gleich auf mit der AfD-Kanzlerkandidatin Alice Weidel. Beobachter rechnen mit einem kommenden Regierungsbündnis von CDU, CSU und Grünen, möglicherweise ergänzt durch SPD oder FDP. Den Tag in Berlin kommentiert auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens.
Man konnte das Aufatmen förmlich spüren. Gemeint ist nicht der Bundestag oder die ausgedünnte Koalitionsbank, sondern die Zentren der wirklichen Macht, etwa Davos. Nach 2,5-stündigem Schauspiel votierten deren Komparsen in Berlin für Neuwahlen und damit für den Atomtod. Denn genau darum geht es den Strippenziehern des globalistischen und künftig noch blutigeren Planes. Der große Krieg um die Weltherrschaft muss fortgesetzt werden. Genau das will Donald Trump nicht, zumindest nicht gegen Russland. Und deshalb muss beim Marsch auf Moskau nun die zweite Reihe im transatlantischen Imperium die Führung übernehmen. Das Trio Infernale aus NATO-Chef Mark Rutte, EU-Präsidentin Ursula von der Leyen und eben Friedrich Merz steht bereit. Nur dafür muss der BlackRock-Mann an der Spitze der CDU natürlich ins Kanzleramt. Denn auch wenn die Ampel beflissen zu Diensten war, wenn es um Transformation, Great Reset, Migrationswaffe oder Queer-Ideologie ging, beim Krieg blieb Olaf Scholz weitgehend standhaft und wurde damit zum Hindernis für die beschlossene Eskalation. Deshalb bekommt Deutschland Neuwahlen und deshalb setzt das Establishment jetzt auf Schwarz-Grün. Also auf die Kombination der Interessenvertreter von alten Pseudokonservativen und neuen Woken-Funktionseliten, die ihre Aggressivität gegenseitig verstärken und deren unterschiedliche ideologische Begründungen zu einer Schreckensmelange aus linksgrünem Tugendterror und kaltem Marktradikalismus fusionieren. Dass sich die Grünen heute bei der Vertrauensfrage ihrer Stimme enthielten, war also nicht angebliche Angst vor der AfD, sondern bewusst gesetztes Zeichen. Wäre es also besser, zumindest klüger gewesen, Olaf Scholz im Bundestag das Vertrauen auszusprechen und damit in dem Wissen einer dann im Januar erneuten Vertrauensfrage zumindest die Neuwahl zu verschieben, um das Zeitfenster für eine erfolgreiche Friedensinitiative von Donald Trump zu vergrößern? Diese Frage müssen jene Abgeordnete, die heute gegen Scholz votierten, sich selbst beantworten. Und vielleicht auch ihren Wählern. Doch es ist nun nicht zu ändern und es war auch nicht anders zu erwarten. Wenn am Mittwoch die NATO und am Donnerstag der EU-Rat über Soldaten für die Ukraine berät, ist Scholz nur noch geschäftsführend im Amt, ein Mann ohne Einfluss, denn der Wille von Taurus Merz füllt bereits den Raum. Daher ist es Zeit, dass die Opposition gegen ihn auf die Straße geht. Gemeinsam, schon im Januar, wenn in München Globalisten und Rüstungsprofiteure ihr Stelldichein feiern, könnte es soweit sein.
Eine Reihe militärischer Transporte nach Aserbaidschan erhöht aktuell die Spannungen im südlichen Kaukasus. Wie aus Daten des Portals FlightRadar24 hervorgeht, registrierte die Luftraumüberwachung der Region entsprechende Flüge aus dem bulgarischen Burgas und dem serbischen Nisch. Durchgeführt wurden sie unter anderem von der ukrainischen Frachtfluggesellschaft Motor Siege. Bereits zuvor gab es Meldungen über Transporte aus Israel und der Türkei. Derartige Flüge waren auch den Angriffen Aserbaidschans gegen Bergkarabach in den Jahren 2020 und 2023 vorausgegangen. Aserbaidschan gilt als möglicher Bündnispartner Israels bei einem Krieg gegen den Iran. Die Regierung in Baku hat ihr Militärbudget in diesem Jahr um etwa 1 Milliarde US-Dollar erhöht. Seit Wochen gibt es Meldungen über mysteriöse Drohnen am Himmel über der Ostküste der USA. Nun wurden die unbekannten Flugobjekte auch über der amerikanischen Militärbasis in Ramstein, also Deutschland, gesichtet. Eine These über die Herkunft der Drohnen lautet, es handle sich um eine Provokation des Iran. Auffallend ist, dass die US-Behörden öffentlich bislang ausweichend auf die Ereignisse reagieren. Offizielle Stellen haben die Existenz der Flugobjekte lediglich bestätigt und lapidar erklärt, es bestehe keine Gefahr. Als Grund vermutet der Iran-Kenner Shakib Mohammad Gu gegenüber auf 1.
Es geht darum, die Gesellschaft nicht zu verunsichern in den westeuropäischen Staaten oder im Westen allgemein und nicht eine Schwäche im Verteidigungssystem zugeben zu müssen. Und jede Offenlegung dieser Schwächen könnte in der Öffentlichkeit Zweifel an der Verteidigungsfähigkeit der gesamten NATO und ihrer Verbündeten wecken. Und die Rüstungsindustrie wäre ja tatsächlich dann auch bloßgestellt, denn es wird ja seit Jahren behauptet, dass eiserne Schutzschilde und Luftabwehrsysteme existieren. Und diese Mär könnte sozusagen widerlegt worden sein. Und jede Bedrohung durch den Iran auf der anderen Seite rechtfertigt natürlich dann auch für die Waffenlobby höhere Verteidigungsausgaben. Und es könnte sein, dass die Regierungen jetzt derzeit noch nicht bereit sind, weil wir sind ja auch in einem Punkt angelangt, wo der Ukraine-Krieg sehr wahrscheinlich beigelegt werden wird, weil die Ausgaben einfach aus dem Ruder laufen. Und die Frage ist, ob die Politik bereit ist für eine weitere Eskalation oder sogar einen Krieg.
Welche Rolle die Flugobjekte für einen drohenden Krieg mit dem Iran spielen könnten, erklärt Shakib Mohammad Gu im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. In den letzten Tagen seiner Amtszeit schützt US-Präsident Joe Biden noch die Impfhersteller vor Klagen nach Tod oder Schäden nach der Covid-Injektion. Bis zum Jahr 2029 sollen Pfizer und Moderna davor bewahrt werden. Still und heimlich verlängerte er weiter den Ausschluss von Big Pharma von jeglicher Haftung. Zudem wird Biden von seinen Beratern gedrängt, den Verantwortlichen für die Covid-Maßnahmen und Impfpflicht, Anthony Fauci, vorauswirkend für alle möglichen Verbrechen zu begnadigen. Der Physikprofessor Dr. Roland Wiesentanger hatte als einer der ersten Wissenschaftler auf den Laborursprung des Coronavirus hingewiesen. Mittlerweile wurde das nach zweijähriger Untersuchung auch in einem Abschlussbericht des US-Repräsentantenhauses bestätigt. Wie Roland Wiesentanger Bidens vorauswirkende Begnadigung von Anthony Fauci beurteilt, äußerte er exklusiv gegenüber auf 1.
Es ist aus meiner Sicht also ein Schlag ins Gesicht all der Geschädigten, aber auch insbesondere der Menschen, die eben nahe Verwandte, die Freunde verloren haben oder die eben ihre Existenzen verloren haben, wenn jetzt überhaupt nur diskutiert wird, gegebenenfalls die hauptverantwortliche Person hier praktisch einer Generalamnestie schon im Vorfeld einer Anklage auch durch den noch amtierenden Präsidenten jetzt zu unterziehen und ihm praktisch jegliche Verantwortung auch zu nehmen für die Zukunft. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Wenn man die Zahl der Toten anschaut, dann ist das ja in der Größenordnung, die durchaus vergleichbar ist schon mit dem Zweiten Weltkrieg von der Größenordnung her. Und auch damals gab es die Nürnberger Prozesse. Und es wird doch wohl keiner auch nur annähernd in Frage stellen wollen, dass es eben ähnliche Verfahren auch jetzt braucht.
Durch die deutsche Energiepolitik wird der Strom nicht nur für Privathaushalte immer teurer. Auch die Industrie muss immer öfter ihre Werke abschalten. Das Feralpi-Stahlwerk im sächsischen Riesa wurde nun schon zum zweiten Mal in diesem Jahr heruntergefahren. Bereits im Juli blieb der Ofen wegen zu hoher Strompreise kalt. Energieintensive Unternehmen kaufen ihren Strom meist zu tagesaktuellen Börsenpreisen ein. Bei der Energiekrise im letzten Jahr kostete die Megawattstunde in Spitzenzeiten knapp 900 Euro. Mit knapp 1.000 Euro wurde die Megawattstunde Strom an der Energiebörse bereits in der vergangenen Woche gehandelt. Der daraus folgende Produktionsstopp verursachte laut dem Unternehmen allein in Riesa einen Schaden in sechsstelliger Höhe. Und nicht nur in Riesa führte die Transformationspolitik zu wirtschaftlichen Schäden. Auch ein anderes Unternehmen in Sachsen ist gegenwärtig davon betroffen. Welches erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm?
In Thüringen wird ein Untersuchungsausschuss des Landtages die Vorwürfe gegen Verfassungsschutzpräsident Stefan Kramer aufarbeiten. Dies kündigte der AfD-Fraktionsvorsitzende Björn Höcke an. Dem Politiker zufolge geht es dabei um Vorwürfe wie, Zitat, Behördenmissbrauch, Gewaltandrohung gegen Mitarbeiter und Geheimnisverrat. Im Volkswagenwerk im sächsischen Zwickau verlieren zum Jahresende 1000 befristete Mitarbeiter ihre Arbeit. Dies bestätigte der Gesamtbetriebsrat des Unternehmens. Die Betroffenen waren im Rahmen der verstärkten Produktion von Elektroautos eingestellt worden. Die Regierung Polens will ihre kommende EU-Ratspräsidentschaft für eine weitere Verschärfung der Zensur in der Europäischen Union nutzen. So plant Warschau nach Angaben von Außenminister Radoslaw Sikorski eine Initiative für einen sogenannten Europäischen Rat gegen Desinformation. Gleichzeitig kündigt er eine verstärkte Einmischung in Nachbarstaaten wie Moldau, aber auch Georgien an. Ungarn hat nach den Worten von Ministerpräsident Viktor Orban eine Initiative für eine Kampfpause im Ukraine-Krieg über Weihnachten gestartet. Der Vorstoß sei jedoch von einer der Konfliktparteien abgelehnt worden, so der Politiker in einem Rundfunkgespräch. Er hoffe jedoch auf ein Umdenken in den kommenden Tagen. Der frühere Generalsekretär der CDU, Mario Chaya, hat dem Berliner Landesverband seiner Partei vorgeworfen, Ostdeutsche gezielt aus der Politik zu drängen. So gäbe es auf der Wahlliste für den Bundestag keinen einzigen ostdeutschen Kandidaten, sagte Chaya der Berliner Zeitung. Gleichzeitig kritisierte er, dass Forderungen nach einer diplomatischen Lösung im Ukraine-Krieg innerhalb der CDU als Unterstützung für Russland diffamiert würde.
Seit der Kontokündigung des patriotischen Freilich-Magazins vergangene Woche ist das Thema Debanking in aller Munde. Inzwischen hat sich sogar das öffentlich-rechtliche Ö1-Mittagsjournal damit auseinandergesetzt. Im entsprechenden Beitrag lässt man unter anderem Maria Meierhofer, die Chefin der linken Agitationsplattform Aufstehen, zu Wort kommen. Und sie plaudert offen aus, was das System mit dieser Taktik bezweckt.
Sickel sagt, da werde einem wirtschaftlich der Stecker gezogen, wenn man plötzlich keine Bank mehr habe. Es sei ja der Sinn, sagt Kampagnenprofi Maria Meierhofer.
Dass sich die rechtsextremen Medien und Gruppen dann mühevoll eine neue Bank suchen müssen und auch diverse Kanäle für Fundraising, aber auch ihre Administration und so weiter neu aufstellen müssen, das kostet Zeit und das ist Zeit, in der sie nicht ihre Agenda vorantreiben können.
Meierhofer sagt also ganz offen, dass es beim Debanking um die wirtschaftliche Vernichtung unliebsamer Medien geht, die mit dem Kampfbegriff Rechtsextremismus diffamiert werden. Neben zahlreichen anderen Medien ist auch Auf1 davon betroffen. Nachdem 8 unserer Bankkonten in Österreich gesperrt worden waren, musste unser Sender auf ein Konto im benachbarten Ungarn ausweichen. Die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden ist zum Symbol für die desolate Infrastruktur in Deutschland geworden. Für den Wiederaufbau will der grüne Baubürgermeister von Dresden, Stefan Kühn, jetzt nach eigenen Angaben schnell sein und nennt auch schon eine Jahreszahl. 2027. Allerdings soll dann die Brücke nicht etwa fertig sein, sondern der Bau erst beginnen. Aktuell laufen die Planungen für den Abriss, wie es aus dem Rathaus heißt. In einem jüngst vorgelegten Gutachten wurde der komplette Abriss der ehemaligen Brücke festgesetzt. Zurzeit liegen immer noch über 1000 Tonnen Trümmer in der Elbe. Diese verhindern nach wie vor den Schiffsverkehr durch die Landeshauptstadt. Ab Ende Januar nächsten Jahres sollen immerhin wieder einzelne Schiffe Dresden passieren können. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder. Hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.